Die Schnitzel geht nur 40 Minuten. Aber du machst es trotzdem, so mit Zelt, so richtig deutsch. Ich muss jetzt mal eine Pause machen, weil ich brauche ja meine Energie für nachher.
Bei mir heißt es Wurstjagd, ist ja klar. Da wird die Wurst gejagt.
Oh Mann. Nein, Mann, das Schnitzel wird paniert, Alter.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Qualitätsfolge eures kleinen Lieblingspodcasts Bratwurst und Baklava. Ich begrüße die türkische Gitarrennase Özcan Kosa in seiner Heimat, in Karlsruhe. Wie geht es dir in Karlsruhe? Sagt man Karlsruhe? Ich weiß gar nicht.
Ja, hola, que buenos días, señores y señores, la flamenco de Cresentes. Mir geht's gut, Alter. Wie geht's dir, du Fischmeck?
Ja, muss. Ich war ein bisschen am Struggeln die letzten Tage. Ich hatte das, was man die klassische Magen-Darm-Grippe nennt.
Mhm.
Das war nicht so richtig geil, besonders weil ich auf der Bühne war, als sie einsetzte. Aber das ist halt leider Teil des Spiels bei uns. So, was willst du machen? Hat auf der Bühne niemand gemerkt, dass ich in der Pause kotzen war?
Echt? Hast du also Kakanation und
Kakanation. Ja, Kakanation kann man ja zum Glück abwenden. Also da gibt es ja genug Mittel, die man so... Ich wusste noch nicht mal, dass es sogar Schmelztabletten gibt. Hast du schon mal Schmelztabletten genommen?
Ja, natürlich. Imodium Akut, Lingual.
Ja, genau, Lingual. Ja, richtig. Das sind die dann so richtig... Weißt du, das geht schneller, als wenn du dir einen Korken ins Arschloch schieben würdest. Wirklich. Du tust sie in den Mund. Ich habe erst gedacht, echt? Ich hätte die aus Versehen fallen lassen, als sie mir in den Mund getan habe, die Tablette, weil die so krass, also die löst sich sofort auf, so dass du die auf der Zunge gar nicht spürst. Ich habe erst gedacht, ich hätte die runterfallen lassen. Dann habe ich zur Sicherheit noch eine zweite genommen, bin 4 Tage gar nicht mehr auf Toilette gegangen und habe dann faktisch einen Rehkitz geschissen. Also das Gebäude musste neu konstruiert werden. Ich wohne im 4. Stock und ich habe so ein... Ich habe wie so ein, als wenn Thor mit so einem Blitz durch mein Haus geschossen hätte, habe ich einfach so eine Spalte durch mein gesamtes Haus geschissen, dann nach 4 Tagen. Ah,
sehr gut. Das ist sehr gut. Ja, aber wie lange braucht man denn, um einen Korken ins Arschloch zu schieben, Basti?
Ich weiß, es kommt drauf an, bei dir relativ schnell vermutlich, weil es weit.
Ja. Das ist so weit.
Ich war in Kastrop-Roxel auf Tour und mir ist kurz vor der Show übel geworden. Und während der Show war es dann richtig übel. Also richtig, richtig übel. Mhm. So, weißt du, wo ich so die ganze Zeit dachte, ja, also ich hatte die ganze Zeit, kennst du das, wenn man so auf der Höhe des Kehlkopfes die Kotze hat und dann so kalten Schweiß auf der Stirn bekommt?
Nee.
Und das hatte ich einfach die ganze Zeit. Und das war echt schwer, sich zu konzentrieren. Ich habe erstaunlicherweise hingekriegt, ohne richtig krassen Blackout oder so die Show durchzuziehen. Aber du merkst einfach einen Unterschied deiner Präsenz, deiner Wirkung, ne, wie du auf die Leute wirkst. So, unser Job ist ja 50% Gags, 50% würde ich sagen, ist Ausstrahlung, Charisma oder Energie, die du irgendwie gibst. So, ne?
Ja, wenn man kotzen muss, ist übel, aber es gibt ja Mittel gegen Übelkeit.
Ja, aber die hatte ich leider nicht da.
Ach so, gut.
Ja, ich hatte mir einen Ingwertee reingeflext. Dann hatte ich halt so eine Mischung aus Kotze und Ingwertee im Hals. Und dann bei der Zugabe, also wirklich so, ich habe eine Zugabe gespielt. Da war es dann wirklich um mich geschehen. Da habe ich gedacht, so, ich reihe jetzt direkt vorne in den Graben. Und dann bin ich von der Bühne abgegangen und die Leute waren an dem Abend, sagen wir mal, ein bisschen verhalten. Und dann haben die aber geklatscht und geklatscht. Und dann bin ich von der Bühne runter, sagte Veranstalter, ich muss jetzt erstmal kotzen und höre halt, wie die nicht aufhören zu klatschen. Dann bin ich nochmal auf die Bühne gerannt und habe noch 3 Minuten Zugabe gespielt. Und der Veranstalter stand so am Rand der Bühne und schüttelte so den Kopf und dachte, ist der Typ dumm? Ist der dumm? Vielleicht kann es sein, dass dieser Mann dumm ist.
Aber fühlst du dich dann verpflichtet, nochmal auf die Bühne zu gehen?
Ja, fühle ich mich ja.
Ja?
Fühle mich ganz stark. Ja, ich denke immer so, die Leute haben irgendwie gezahlt, die haben verdient, ihre Unterhaltung zu kriegen. Und wenn sie noch was sehen wollen, dann sollte man noch mal rausgehen. Manchmal bin ich aber auch irritiert. Ich habe gestern noch eine Kritik bei Eventim bekommen, wo jemand schrieb, die erste Hälfte war nur 1 Stunde, enttäuschend kurz. Da denke ich auch so, Abi, Alter, also es gibt Comedians, die spielen 1 Stunde, das ist deren ganzes Programm. Nicht englische, sowie auch deutsche Comedians. Plus, nach 1 Stunde müssen einfach 60% des Publikums auch mal auf Klo. Also wenn man länger als 1 Stunde spielt, dann fangen die Leute an, halt aufzustehen und zu gehen, so, was ja auch nicht gut ist. Also ich finde, eigentlich ist die bessere Länge für die erste Hälfte sind 45 Minuten. Ich mache halt immer erstmal eine Stunde, weil ich denke irgendwie, weißt du, ich erzähle ja Geschichten, so, bei mir ist es ja immer eine Geschichte. Und irgendwie muss man das im Gesamten machen. So, das muss als Gesamtes erzählt werden. So. Und da kann ich ja keine Pause dazwischen klatschen, weil dann funktionieren Geschichten halt nicht mehr so. Ich habe das letztens auch gemerkt, wir waren ja bei einer Fernsehaufzeichnung und da hatte ich auch echt stark das Problem, dass man halt im Fernsehen immer so limitiert ist auf seine 5 bis 10 Minuten und dass manche Nummern bei mir, anders als bei anderen Comedians, besser funktionieren, wenn ich sie im Ganzen erzählen kann. Und das hat sich nicht cool angefühlt, da so Sachen rauszunehmen, damit es kürzer ist. Dann wird's nämlich nicht, dann verliert es irgendwie seinen Witz. So. Und das ist doof. Das ist ziemlich doof.
Ja, das stimmt schon. Also, manche Nummern kann man isoliert spielen. Die machen auch isolierten Sinn. Manche Nummern funktionieren nur, wenn du im Vorfeld die Zuschauer auf ein bestimmtes Level bringst. Und die dich und deine Eigenart dann ungefähr einschätzen können und genau. Dann zünden die Dinger. Und manche funktionieren überhaupt nicht isoliert. Und manche sind aber der Killer. Es gibt manche Nummern, die kannst du einfach allein dorthin stellen und das Publikum dreht durch.
Es ist echt insgesamt seltsam.
Sehr interessant.
Du hast ja auch die Erfahrung, glaube ich, dass manche Abende gleiche Größe, gleiche Halle, also nicht gleiche Halle, aber gleiche Umstände, du kommst raus und du machst genau das Gleiche. Und die Leute haben aus deiner Perspektive, so wie du das da vorne empfinden kannst, Spaß, aber halt nicht viel Spaß. Und einen Abend später gehst du mit der gleichen Energie, dem gleichen Gefühl, der gleichen Größe, den gleichen nicht dem gleichen Publikum, das ist der einzige Unterschied, raus. Und ab Sekunde 1 brennt die Hütte. Und du denkst so, what the fuck, was habe ich denn jetzt anders gemacht? Und die Antwort ist, gar nichts. Du hast nichts anders gemacht. Es gibt einfach manchmal Umstände, die außerhalb deiner Dings liegen. Manchmal sind es Wochenendtage, wo die Leute entspannter sind, wo sie einfach sich mehr fallen lassen können. Das gibt es zum Beispiel. Ne? Es gibt.
Ja, aber ich glaube, guck mal, das Publikum erstens, glaube ich, manchmal ist das Publikum schon auf High-Level, nur man hört es nicht richtig auf der Bühne. Die Akustik im Raum macht sehr, sehr viel aus. Ich habe mal in der Halle gespielt, da haben die in den Zuschauerraum Atmo-Mikrofone gemacht, also positioniert, die Atmosphäre aufnehmen, so gesehen Applaus und Lachen der Zuschauer, und haben es auf die Monitorboxen des Künstlers gegeben, damit er das auf der Bühne hört, weil sonst würde der fast gar nichts hören. Weil manche Bühnen oder manche Häuser sind darauf ausgelegt, dass wenn du auf der Bühne sprichst, dass es rausgeht, aber dass die Akustik aus dem Saal nicht wieder zurück auf die Bühne hallt.
Lichtburg Essen zum Beispiel, das ist ja so ein riesen Kinosaal und Kinos sind ja nicht gebaut worden, damit die Schauspieler im Film das Publikum hören können. Das ist ja Harrison Ford egal. Ne, der ist ja nur projiziert. Das heißt, in der Lichtburg hörst du das Publikum gefühlt gar nicht. Ich habe da jetzt ein paar Mal gespielt, du gehst jedes Mal von der Bühne und denkst so, hatten die jetzt Bock? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Dann sagt der Veranstalter aber auch, ja, der Hall, der Saal ist nicht so gespielt, so gebaut, dass der Sound der Leute auf sich zukommt. Das klingt immer wie so eine Ausrede, aber ich glaube schon, aber es gibt doch halt auch einfach Abende, die nicht geil sind. Also für keinen so.
Ich glaube, es hängt aber auch oft vom Künstler selber ab. Das habe ich mir letztens auch gedacht, weil ich habe gemerkt, ich habe mal eine Show gespielt, da war ich auch so, habe ich die jetzt oder habe ich die nicht? Also so, weißt du, wo du sagst, boah, Killerabend. Und dann ist mir aufgefallen, dass meine Energie, dann habe ich so mir überlegt, wie bin ich denn auf die Bühne gekommen? Also wie habe ich mich direkt danach verhalten? Oder ich habe mal eine Show aufgenommen und habe das dann mal gesehen, wie ich auf die Bühne gekommen bin. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist ja klar, weil ich war total schnell, hektisch, und viele Künstler, zu denen ich auch zähle, wenn sie sich unsicher fühlen, werden die schneller auf der Bühne. Dann merken die, okay, jetzt kommt hier kein Lacher, okay, oh shit, ich muss schnell drüber gehen, aber diese Dynamik nehmen sie dann mit in die nächste Nummer. Und da passiert es auch manchmal, dass man... Ja, aber Basti, Digga.
Es ist alles gut. Jeder Abend ist ein neues Glücksspiel. Jeder Abend ist ein neues Roulette. Jeder Abend ist ein neues Glücksspiel. Am Ende hat man natürlich den Anspruch, dass man den Leuten die Art von Unterhaltung bietet, die sie verdient haben, also die sie bezahlt haben. Jeder soll nach Hause gehen und Spaß gehabt haben. Das ist aber ein Ziel, das man nicht immer erfüllen kann. Also du hast auch Leute, die kommen, wo du so denkst, ich hatte zum Beispiel letztens jemand ein Freiwill-T-Shirt in der zweiten Reihe. Habe ich mich auch gefragt, soll ich das jetzt ansprechen? So.
Was ist Freiwill-T-Shirt?
Freiwild ist eine Band, die schon sehr stark lange Zeit dem rechten Spektrum zugeordnet wurde. Und jetzt werden uns Freiwild-Fans schreiben, nein, so wie bei den Onkels. Aber es ist schon, nennen wir es mal, sehr völkisch. Okay, mhm. Also es ist jetzt nicht Störkraft, aber es ist schon, wo man so denkt, das ist schon Musik für AfD-Heinis. So sehr. Ne?
Ja, hab ich.
Und nein, aber wer mich kennt und sitzt, also meine Meinung kennt, die ich ja nur wirklich die ganze Zeit über alle Kanäle raushaue, da denke ich schon krass. Also ist ja auch okay. Du kannst ja auch natürlich zu meiner Show kommen, wenn du nicht meiner Meinung bist. Jeder ist willkommen, alles cool. Aber es wundert mich, dass so jemand dann zu meiner Show kommt. So, weil ich würde mich jetzt auch wahrscheinlich nicht zu einem Comedian setzen, der irgendwie rechte Inhalte verharmlost oder so und würde da lachen, sondern ich würde eher sagen, nee, von so jemandem nehme ich Abstand. Und wenn ich selber irgendwie so, aber am Ende ist es auch Musikgeschmack, weißt du nicht. Ja, aber du weißt halt jeden Abend nicht, vor wem du sitzt, wen du unterhältst. Und was immer wieder krass ist, ist natürlich diese Barriere, die sich verändert. Was Leute mir für Anfragen schreiben, so. Das ist krass. Also wo ich so denke, Leute, würdet ihr das denn machen für andere? Also mir schrieb jetzt gestern jemand, ob ich nicht bei einer Schnitzeljagd für ihren Freund mitmachen kann, in der Innenstadt. So. Bräuchte ich nur ein paar Stunden Zeit. Und dann denke ich so, ja, das ist ja auch total süß und ist ja auch gut gemeint. Nebenbei, das ist meine Antwort. Nein, es geht leider nicht. Aber, also falls du das liest, hörst. Aber das ist ja schon, würdest du jetzt zu, ich weiß nicht, dem Typen, der bei Carwash dein Auto wäscht, gehen und sagen, hast du Bock bei einer Schnitzeljagd mitzumachen für meinen Freund? Das ist so, du liest das und denkst so, ja, wann soll ich das denn noch machen? Also ja, das ist total nett, dass die Leute ja einen so als so nah empfinden, aber es ist du bekommst auch solche Anfragen und sitzt da immer und denkst so, okay, krass.
Das ja, ist vielleicht liegt es aber daran, dass die einfach dich einladen und hören wollen, wie du halt Schnitzel jagst.
Schnitzel, ja, mich laden Leute auch zu ihrer privaten Hochzeit ein, wo ich immer so denke, aber was soll ich denn da machen? Ja, aber
ist doch geil, Alter. Hochzeit
nein,
ist doch
ist nicht, weil nein,
warum denn?
Du willst doch niemals zu einer Hochzeit von Leuten gehen, die du gar nicht kennst.
Ich war bei einer Hochzeit. Doch, war ich. Ich war ja, mal bei einer Hochzeit.
Weil du immer versuchst, die Brautjungfern wegzuknallen und gratis ans Buffet zu kommen, weil du ein kleiner...
Nee, aber ich war wirklich auf einer Hochzeit.
Ja, ich war auch schon mal auf einer Hochzeit, aber du warst auf einer Hochzeit von Leuten, die du überhaupt nicht kanntest.
Ja, du Idiot. Ja, Morok, wenn du sagst, jemand lädt dich ein zu einer Hochzeit und ich sag, ja, ich war auf einer Hochzeit, jetzt sagst du zu, ja, ich war auch mal auf einer Hochzeit. Ja, auf einer Hochzeit von einem Fan, der mich angeschrieben hat und dann bin ich dorthin gegangen.
Was waren die Umstände dafür?
Wie was? Ja, Morok, ich hatte an dem Tag frei, das war von mir 15 Minuten. Dann bin ich an dem Tag dahin und hab den ein Geschenk gemacht, hab 100 Euro angehängt, hab gegessen, hab getanzt und dann bin ich wieder nach Hause. War cool.
Okay, das muss ich sagen, das würde ich nicht tun, weil ich wirklich nicht wüsste, was ich dann machen soll. Also ich würde da ja sitzen wie so ein Papagei und wüsste überhaupt nicht, was ich tun soll, weißt du?
Ja, aber Bro, manchmal, weißt du, die waren so respektvoll, die haben mir echt, also die haben es wirklich nett geschrieben, haben gemeint, hey, das wäre eine mega Überraschung, wenn du kommen würdest, wir würden uns richtig freuen. Und dann bin ich wirklich einfach ins Auto, ich habe ein Hemd angezogen, eine Stoffhose, ein Jackett und dann habe ich mir gedacht, ja gut, komm, ich fahr mal rüber. Und dann war es halt auch so, dass sie halt total baff waren, dann habe ich denen gratuliert. Spaß gehabt, war echt, aber das war echt nice. Das war echt nice. Nur, ich glaube, die Leute, die vergessen das dann nicht. Und es war jetzt auch nicht zeitlich, dass ich da 5 Stunden verbracht habe. Ich habe schon ungefähr zeitlich so eingeplant, dass ich da jetzt so maximal 1 Stunde bleibe und fertig. Weißt du? So nach ein paar Minütchen, 50 Minuten, 1 Stunde und dann zischst du halt wieder ab. Das war lustig, war auch für mich mal eine Abwechslung und war cool.
Vielleicht gehe ich auch einfach mal zu Hochzeiten.
Hochzeit ist ja was anderes, Bruder. Okay, Schnitzeljagd. Also Schnitzeljagd hätte ich jetzt keinen Bock damit. Keine Ahnung, Alter, mit, wie heißt das nochmal, Holzspänen da durch die Innenstadt zu rennen und da irgendwas auf den Boden zu legen und sagen, ja, wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn? Komm. So, ist, so ja. Hat ja Basti Sex. Basti hat ja
so
Sex.
Hab ich Sex.
Der sagt immer, der gibt dann halt der Frau so einen Stoffbeutel und sagt immer so, okay, und jetzt lauf mal los. Und dann hat er auch so ein Zelt dabei, der zeltet dann auf dem Weg dorthin auch, weil die Schnitzeljagd geht nur 40 Minuten. Aber du machst es trotzdem, so mit Zelt, so richtig deutsch. Ja, ich muss jetzt mal eine Pause machen, weil ich brauche meine Energie für nachher.
Bei mir heißt es aber, bei mir heißt es Wurstjagd, ist ja klar. Da wird die Wurst gejagt. Oh Mann.
Nein, Mann, das Schnitzel wird paniert, Alter.
Das Schnitzel wird paniert, genau. Weißt du, was ich gerade für einen Schnitzel paniert habe? Ich habe dir ja in letzter Zeit immer Videospiele geschenkt und dieses ich erzähle ja sonst im Podcast nicht so oft von Videospielen, aber ich habe wirklich das beste Videospiel gespielt, das ich so ziemlich jemals gespielt habe, würde ich sagen. Also es war wirklich, wirklich gut.
Welches meinst du?
God of War Ragnarök. Der weiß ich nicht, wie viel Detail von God of War. Es geht um die Sage von Kratos, dem ehemaligen Kriegsgott von Griechenland. Sein Sohn nach, ich wollte gerade Norddeutschland sagen, aber das ist nicht richtig, sein Sohn nach Midgard entführt, um ihn dort nicht entführt, um ihn dort zu retten vor seiner eigenen Geschichte und der dort dann so gesehen die nordische Mythologie aufmischt. Wow. Und das ist so ein unfassbares Brett von einem Videospiel, das besser ist als jeder Film, den ich je gesehen habe.
Hast du es durchgespielt oder was?
Ich habe es in, glaube ich, jetzt 2 Jahren mit 55 Stunden durchgespielt. Und habe dann irgendwann, als ich jetzt am Wochenende krank da lag, habe ich nochmal die letzten 4 Stunden oder so gemacht und es war echt. Also wirklich, das ist so ein Spiel, wo du da sitzt und sagst, sowas kriegt selbst Hollywood nicht hin. Ich war total berührt am Ende, also weil es wirklich, weil du ja die ganze Zeit diesen Figuren folgst. Und grafisch ist es halt einfach, Alter, der hackt alles in Stücke und also, das ist unfassbar. Der hackt faktisch die ganze nordische Mythologie wird massakriert so. Und das ist in der Mischung von beiden sicherlich so, da sollte Hollywood mal hingucken und sich mal ein Beispiel nehmen, weil sowas Episches habe ich eigentlich in Filmen lange nicht gesehen. Das war echt krass. Dicke Empfehlung an alle, die eine PlayStation haben, sollte man auf jeden Fall gespielt haben.
Ja, und du schaust dir dann wirklich bei so Videospielen die Story an und du hast ja gemeint, das hat mich berührt. Also du weinst dann auch so am Ende dass sie wieder zusammengefunden haben.
Wie du nach dem Sex, wenn sie wieder Geld möchte. Nein, ich weine nicht, aber ich war berührt. Und das ist ja,
wie was?
Das, ich habe gesagt, ich weine wie du nach dem Sex, wenn sie wieder Geld möchte danach. Also ich.
Da weint man nicht, Basti, da gibt man ganz schön noch Trinkgeld. Und geht dann, oder?
Dann zieht man seinen Jägerhut und sagt, Madame, ich empfehle mich. Genau, dann mal auf Wiedersehen.
Und dann packst du deine Holzspäne wieder ein und ziehst dann weiter.
Ich weiß, übrigens diese Schnitzeljagd mit Holzspäne-Nummer, ich weiß ja nicht, in was für einem bayerischen Bergdorf du aufgewachsen bist, aber bei uns hat man noch mit Kreide auf die Straße gemalt. Also die Holzspäne-Nummer ist irgendwie aus Hänsel und Gretel entnommen oder wo immer her du das hast.
Nee, das macht man hier in Baden-Württemberg so. Übrigens, Baden-Württemberg ist das reichste Land mit Bayern zusammen und das innovativste, weil du dich ja immer so sehr lobst und meinst, das heißt Köpper. Viel Spaß mit deinem Doppel-P.
Es heißt Köpper. Es tut mir leid.
Ja, meine ich ja. Du kannst deine Doppel-P haben, wir haben hier Innovation. Alles gut.
Ihr habt die Innovation, Digga. Das weißt du, oh Mann, ey. Stuttgart-Hausen.
Warte mal. Warte mal. Mercedes-Benz. Ja? Weltweit bekannt? Number one?
Ja.
Porsche? Stuttgart, weltweit bekannt?
Trumpf? Ja.
Weltweit bekannt?
Trumpf?
Ja, Trumpf. Ja, da merkt man halt, das ist ein Lasertechnologieunternehmen, was alle.
Ich dachte gerade Trumpf, edle Tropfen. Ich dachte jetzt, dass du mir jetzt ernsthaft kommst mit diesem komischen Schokoschall. Das gab ja so Süßigkeiten in unserer Kindheit, die niemand mochte, wo ich mich immer gefragt habe, warum existieren die überhaupt? Kennst du noch edle Tropfen? Edle Tropfen war so Schokolade, aber so krumpelige Schokolade. Da war in der Mitte so eine Art Umhüllungskern, damit die Dinger nicht auseinandergehen. Und dann war in der Mitte so Kirschgeist und Birnengeist und so. Und das schmeckte total Pimmel und super ekelig. Habe ich dir erzählt, dass ich mich in der dritten Klasse mit Mancherie abgeschossen habe?
Nee.
Ein türkisches Mädchen hat Mancherie zur Weihnachtsfeier mitgebracht und niemand mochte Mancherie. Und der kleine Basti hat in einer Sitzung 36 Limoncherie vernichtet, weil es war so eine große Familienpackung. Ich habe die einfach alle gegessen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach eine Zuckervergiftung hatte oder alkoholisiert war, aber es war auf jeden Fall der erste Rausch, an den ich mich erinnern kann. Man kann sich offensichtlich in Moncherie, wenn man nur ein Liter Blut im Körper hat, kann man sich auf jeden Fall vergiften.
Das erklärt einiges. Also du hast dich schon in der dritten Klasse hast du dich abgeschossen, ja?
Naja, mit Moncherie. Ne?
Ja, Moncherie, Bro, also wenn du die alle weggepfiffen hast, das ist ja Likör.
Ja, aber ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht, Galileo oder so, da hat nämlich jemand die Frage gestellt, ob man sich mit Moncherie besoffen machen kann. Und das geht wohl nicht, weil der Anteil an Likör super gering ist. Großteil davon ist Zuckerlikör und da ist dann so ein bisschen Alkohol drin. Moncherie aber aus meiner Sicht immer noch eine stabile Süßigkeit. Esse ich bis heute gerne. Wobei man manchmal hat man ja, das ist so ein bisschen wie der Berliner mit dem Senf drin. Es gibt, kennst du die sogenannte Zombie-Moncherie?
Nee.
Also, was Moncherie an sich ist, weißt du ja, ne? Also Schokomilch, ja, aber dunkle, ja, genau. Schokolade, mhm, in der Mitte, so Likör, mhm, und dann Zenderelle. Die Piemont-Kirsche. Verstehst du, mhm, die Piemont-Kirsche ist bedeutsam bei der Sache. Ich habe irgendwann mal erfahren, dass es die Piemont-Kirsche gar nicht gibt. Das ist ein Werbeversprechen, so wie das den Seelachs nicht gibt. Ne? Also es, mhm, existiert ja gar nicht. Egal, die Piemont-Kirsche ist da drin. Und es gibt die Chance auf eine Zombie-Moncherie, wenn aus irgendeinem Grund wenn die Moncherie selbst undicht geworden ist, ich weiß nicht warum, ne, weil sie beschädigt wurde oder so, wenn ein kleines Stück Schokolade rausgebrochen ist, dann fließt dieser Likör, der da drin ist, raus. Man nimmt ihn aber nicht wahr. Und dann steckt man sich die Moncherie in den Mund und hat so eine mumifizierte, pelzige Kirsche im Mund da drin, statt, mhm, statt dem, was man eigentlich möchte. Das ist die sogenannte Zombie-Moncherie.
Okay.
Wollen wir mal Süßigkeiten.
Jetzt wollte ich dich aber, warte mal, ganz kurz, ich will dich nur eine Sache fragen. Ich habe es jetzt mal gegoogelt. Du hast ja gerade gesagt, es gibt gar keinen Seelachs.
Natürlich gibt es Seelachs, aber die Erfindung, der Seelachs heißt eigentlich gemeiner Pollack. Oder Pollack, diese Fischart.
Nee, Köhler. Der heißt eigentlich Köhler.
Nee, Pollack.
Gehört zur Familie der Dorsche und...
Guck mal, hier steht, beides, der, heißt beides, keine Ahnung. Pollack
und dein Nachverwandter ist Kabeljaus.
Bla bla bla. Jedenfalls
jetzt hast du wieder Seelachs einen, Basti. Ja, guck mal, Moruk, jetzt hast du wieder einfach einen rausgehauen, Alter, und hast gedacht, Özcan Kosa, der Recherche-Gangster, ich hab's gerade gegoogelt und.
Ja, dann Google ist nochmal ein dummes Stück Scheiße, verdammt nochmal.
Es sind Fake News, Alter. Fake News.
Google es nochmal.
Ja, hier, ich bin doch gerade drin.
Ja, google Seelachs. Es nochmal.
Ja, ich google es doch.
So, Seelachs, Pollack, ja. Fische. Der Pollack oder Steinköhler, selten auch helles oder gelbes Kohlmaul, Kahlmück oder Wrackfisch genannt. Fische haben mehrere Namen, also kommen wir nicht um die Ecke mit Fake News.
Ja, ja, aber guck mal hier, der Köhler oder Kohlfisch gehört zur Familie, ja, der Dorsche und damit der Ordnung der dorschartigen Fische. Und, ja, und wird Seelachs genannt. Ja, steht
richtig
hier bei Wikipedia.
Ja, aber genau, und das ist das, was ich bedauerlicherweise,
ja,
sind deine
Pollack,
mentalen,
Alter,
intellektuellen,
stopp, wo ist,
deine
wo
mentalen
ist der Pollack?
Und intellektuellen Fähigkeiten sind nicht ausreichend ausgeprägt, um zu verstehen, was ich dir sage. Das ist öfters so.
Nee, Digga, Fall mit deinem Adolf Lundgren. Ja, klar.
Gib Seelachs ein und Pollack und du wirst lesen, dass er entweder Köhler heißt oder Pollack. Ist ja auch völlig egal. Es geht nur darum, dass der Seelachs gar kein Lachs ist. Und dass man den so genannt hat, weil es sich besser verkauft. Oder würdest du dir Pollack-Stäbchen kaufen?
Ja, es heißt ja Polatius Virent eigentlich.
Ja, ist cool, dass du googeln kannst. Ich bin ganz stolz auf dich. Also, würdest du dir Fischstäbchen kaufen, wenn die heißen, mit frischem Pollack? Nein.
Mann,
oder
lecker.
Frischem Köhler. Seelachs klingt halt besser, deswegen hat die Industrie gesagt, das ist ein Seelachs. Kabeljauer sind keine Lachse. Gar nicht. Aber es klingt halt besser. Und das ist ein Werbetrick. Und Piemont, die Piemont-Kirsche, ob die jetzt aus dem Piemont kommt oder aus Castrop-Rauxel, scheißegal. Ist halt eine Kirsche. Aber es,
ja,
ist die Piemont-Kirsche.
Ja, aber ist doch schön. Also ich meine, wie viele Sachen werden denn in unserem Leben umbenannt, obwohl die gar nicht so heißen? Nur wenn,
ja,
du jetzt
zum Beispiel
halt zu
dich
mir sagst,
stiehlt, hier hat man Özcan Kosa genannt. Das ist
ja,
ja auch,
oder Lauch
aber
heißt Bastian Bielendorfer. Weißt du?
Also, zurück zur eigentlichen Frage des Tages. Sollen wir mal die Süßigkeiten unserer Kindheit raten, nach gut bis schlecht?
Ja, hau mal raus.
Okay, Rocher. 1 bis 10.
Ja, Rocher ist ganz klar eine 10. Rocher ist Killer.
Eine 10?
Rocher ist natürlich. 10. Rocher ist eine 10, Alter. Rocher ist sensationell. Allein nur dieser Knack und dann diese cremige Füllung, diese leichte Haselnuss.
Ich glaube, es ist Nutella, oder? Weil es ist auch Ferrero. Ich glaube, es ist Nutella, die da drin ist.
Ich weiß es nicht. Es ist sensationell. Also Rocher ist unglaublich gut.
Rocher hat ein paar Nachteile. Für mich eine 7 von 10. Weil Rocher hat erstens, du verschluckst dich an Rocher. Aus irgendeinem Grund verschluckt sich jeder an Rocher.
Habe ich noch nie gemacht, nee. Hab ich
ja,
noch nie.
Weil du halt gewöhnt bist, lange und dicke Sachen.
Ja, Digga, deine Zunge in deinem Mundraum hat einfach keine Funktion. Du hast eine Zungeninsuffizienz, du lispelst und deswegen hast du auch Schluckbeschwerden. Dein Ösophagus heißt einfach Durchlauf, verstehst du? Und deswegen bist du... Und dann sagst du, ja, 7. Okay, das kille ich schon mal. Weiter geht's.
Ja, ich habe ja noch nicht gesagt, warum. Also diese kleinen Haselnussstückchen in der Umhüllung des Rochers führen oft dazu, dass man sich daran verschluckt aus irgendeinem Grund. Ich mag Rocher aber auch ganz gerne. Ich bin mit einer 7 von 10, bin ich einverstanden. Ferrero Küsschen.
Ah, mag ich nicht so. Das ist meine persönliche Meinung. Ich würde es nicht verallgemeinern. Ich würde sagen, ist eine 5.
Gibt's das eigentlich noch? Gibt's diese Dreierpackung? Also meine Oma natürlich. Hat mir früher immer Ferrero Küsschen, Rocher und hier, wie heißt sie? Piemontkirsche. Wie heißt sie jetzt? Was wir eben besprochen haben.
Mon Cherie.
Ja. Gab's so eine Dreierpackung in so einem Plastik.
Gibt's immer noch.
Das Diabetes-Trio kann man das auch nennen. Das hat sie mir immer geschenkt. Da konnte man schon mal eine Präferenz dran rauslesen.
Ja, also ich habe das immer, Mon Cherie war für mich No-No-Go, habe ich nie gemocht. Wirklich.
Das ist krass, ich glaube Mon Cherie ist ein klassisches Entscheidungsleckerli.
Ja.
Entweder man liebt das oder man findet es total eklig.
Es ist wie Rosinen im Käsekuchen, ekelhaft.
Rosinen im Käsekuchen sind aber eigentlich nicht falsch.
Ekelhaft. Rosinen, wer Rosinen in den Käsekuchen macht. Der heißt Bastian Bielendorfer. Das ist einfach, alle, die das jetzt machen, ihr könnt euch Bastian Bielendorfer... Nee, ich finde das wirklich...
Ordentliche Rumrosinen. Stimmt. Bah. Leckere Rumrosinen. Ja, aber das ist auch alles, was so einen leichten Alkoholtasche hat. Kennst du noch edle Tropfen? Birne, Nuss und so.
Das nee, haben wir wirklich, nie gekauft.
Das war das absolute Oma-Leckerli. Das war so richtig düster. Das war so, wenn es das gab, da musste man schon verzweifelt sein, um zuzugreifen. Ich glaube, das gibt's auch nicht mehr. Und soweit ich weiß, hieß die Firma, die das hergestellt hat, auch Trumpf. So wie deine Laserfirma. Vielleicht sind die umgestiegen. Vielleicht haben die irgendwann gesagt, ey, ganz ehrlich, das läuft hier nicht mehr im edle Tropfengeschäft. Das ist nicht mehr so lecker. Da wollen die Leute nicht Birnengeist.
Und jetzt machen wir Laser.
Jetzt machen wir einen Laser. Wir haben nur hier noch einen Laser. Komm, da hast du 7 Laserpointer da. Was haben wir denn noch? Was haben wir aus unserer Kindheit noch an Süßigkeiten?
Ja, es gibt die Ahoi-Brause.
Ja, aber Ahoi-Brause für mich 3 von 10. Eigentlich sinnlos. Also Ahoi-Brause, nee. Ja, Ahoi-Brause.
Ich mochte
Ahoi-Brause nur als Erwachsener besoffen mit Wodka, so. Dann kann man das irgendwie zu sich nehmen. Aber wer kippt sich denn Brause in den Mund?
Aber ich fand Ahoi-Brause schon cool. Manchmal gab es ja auch immer so ein, ich weiß nicht, es war wie so gepresster Zucker, den man dann so reingetunkt hat. Das war immer sehr lecker.
Oh, es gab doch diese Stäbchen. Kennst du noch diese Stäbchen, genau, wo du so ein Zuckerstäbchen hattest und dann konntest du das in sowas so rein? Das war auch so ganz, das war so Krebs zum Essen. Gibt's das wohl noch? Weiß ich nicht.
Ja, es gibt's
das
bestimmt
war aber auch
noch.
Nicht so mein Stil. Hast du, wie hieß das nochmal, das Kaugummi, das so in so kleinen Stückchen war, pinkfarben und auf der Zunge gebritzelt hat?
Boah, ja, natürlich. Und dann was ich geliebt habe, war dieses Kaugummi, was so eine Rolle war, so rosa. Und das hat so künstlich geschmeckt. Kennst du das? Das konnte man dann so rausziehen.
Was man so rausdrücken konnte aus dem Ding, ne?
Das habe ich immer gekaut und dann geschluckt. Ich fand das so killer, Alter. Ich habe meinen ganzen Mund und das fand ich immer richtig gut. Boah, das war so lecker, Mann, diese Chemie. Oh, wie schön die diese ganzen chemischen Stoffe zusammengesetzt haben.
Aber ohne Scheiß jetzt, ne? Also als Kind machst du dir über sowas ja gar keine Gedanken. Gar keine, ne? Aber so als Erwachsener, wenn man mal so drüber nachdenkt, was man da so zu sich nimmt, oder? Das ist doch schon krass. Also das ist ja schon irgendwas sehr Seltsames. Also das ist ja nur Chemie, da ist ja nichts drin, was irgendwie, von, wir müssen jetzt nicht von Mutter Natur anfangen, aber das ist schon krass künstlich. Also ich erinnere mich auch, da gab es noch so diese Tuben mit Kaugummi, konnte man sich auch so pinkes Zeug aus so einer Tube in den Mund drücken. Mhm. Ich glaube, es gibt sowas auch noch am Kiosk, oder? Aber ich glaube, dass auch die Zeit von Kiosken ist ja sowieso kleiner geworden. In unserer Kindheit, habe ich letztens mit Reini auch drüber gesprochen, hatte der Kiosk ja noch eine richtige Bedeutung. Das war also der Ort des Versprechens, weißt du? Der Kiosk war der Ort, wo du hingegangen bist und Sachen bekommen hast, die du halt sonst nicht bekommen hast.
Ja, bei uns gab es ja gar nicht, Basti. Es gab gar keinen Kiosk. Hattet
keinen Kiosk?
Nee.
Aber wo hast du denn sowas dann bekommen zum Beispiel? Also so
diese Stäbchen. Das gab es in der Bäckerei. Also es gab es in der Bäckerei. Die hatten dann immer so eine Süßigkeitenabteilung. Und dann gab es halt noch so Totolotto-Läden. Die hatten auch so die ganzen Panini-Hefte und halt auch so ein paar Süßigkeiten. Aber es gab bei uns keinen Kiosk, wie bei euch in Nordrhein-Westfalen, der sehr lange offen hat oder so. Also früher war in Stuttgart 10 Uhr war Feierabend. Also um 11 Uhr hast du eigentlich niemanden mehr in der Innenstadt gesehen.
Aber es hast gab du vielleicht eine gemischte ein, Tüte? Gab es sowas bei euch nicht? Gemischte Tüte?
Doch, klar, natürlich. Gemischte Tüte. Da waren so diese ganzen Brausezungen und Colafläschchen etc. Ich habe ja erst später mitbekommen, oder wir haben das ja früher übelst weggeflext, dass da halt Gelatine drin ist. Und ja.
Achso, da habt ihr. Okay, das hat euch. Da habt ihr nicht drüber nachgedacht vorher.
Nee, wussten wir ja nicht. Also es gab dieses Wissen nicht, dass Gelatine vom Schwein ist. Und ja, dann hat man es einfach weggehauen.
Von den Süßigkeiten am Kiosk, da können wir auch nochmal kurz durchgehen. Mein Favorit, Smileys. Kennst du noch Smileys? Mm-mm. Waren auch ein relativ guter Weg, sich umzubringen. Das waren so, die waren wirklich so groß, fast wie ein Bieruntersetzer. Entweder gab es die mit Lakritz oder halt in Fruchtgeschmack, so wie englisches Weingummi. Das Ding war, dass sie exakt die Form hatten, um deine Speiseröhre zuzusetzen oder deine Luftröhre, kannst du ja aussuchen. Und das wirklich, kein Scheiß, die Dinger waren genauso groß.
Wie können wir die Kinder töten?
Ja, wo du so denkst, ey, wer hat das denn entwickelt? Ich hab mich, also, ey, man kennt ja aus Filmen immer, wenn Leute sich so verschlucken und dann andere kommen und ihnen auf den Rücken schlagen und so, ne? Und genau das ist mir mal mit dem Lakritz-Smiley passiert. Der ist mir irgendwie, ich hab den runtergeschluckt, der ist mir in die Speiseröhre, aber hat meine Luftröhre zugedrückt. Man konnte den richtig fühlen in meinem Hals. Weil der wie so eine Scheibe in meiner Luftröhre lag. Und das war richtig uncool. Ich habe richtig Panik bekommen als Kind. So, weil auch
ja, das ist, also ich glaube, das ist so auch einer der Szenarien, vor denen ich sehr viel Angst habe, ersticken. Das ist ganz, ganz schlimm. Also
ja, ersticken ist...
Ich weiß noch, mein Vater hat immer früher, immer so einen Deckel Essig hat er genommen und hat das so getrunken. Jeden Tag immer so einen kleinen Deckel. Hat er einfach gemacht, weil er gesagt hat, ey, das tut mir gut. Und einmal, Alter, hat das Essig in die Luftröhre bekommen. Ja, Essig. Digga.
Okay.
Ey, der ist, mein Vater, der kam ins Wohnzimmer rein, der war in der Küche. Ich habe nur gesehen, wie der so, der hat einfach keine Luft mehr bekommen. Ich habe gedacht, der stirbt jetzt. Bis am Ende dann noch so, irgendwie, Alter, hat er dann nochmal nach Luft gerungen. Und der war aber schon wirklich komplett blau. Das war richtig heftig.
Es gibt ja diesen Griff, den man dann anwenden muss, ne? Also dieses von hinten irgendwie
ehrlich,
jemanden dann so.
Ich glaube, Ehrlich-Griff ist das.
Das Ehrlich-Manöver, genau. Das
Ehrlich-Manöver, genau, ja.
Heißt das so? Ja, ich glaube schon.
Weißt du, wie das funktioniert? Das Ehrlich-Manöver?
Ich weiß, dass Leute sich nach vorne bücken müssen.
Du musst die Faust von dir, also du musst die andere Person umringen und dann die Faust von dir ungefähr unterhalb des Sternum, also des Brustbeins, so in diese Magengrube, wo auch das Solar Plexus ist, dort musst du deine Faust platzieren, dann die andere Hand drüber, die Person nach vorne kippen und dann immer schubweise so nach oben ziehen. Weißt du, so das Zwerchfell, da halt bupp, bupp, dass du da Druck ausübst und dann...
Boah, aber mach das mal in einer Stresssituation, wo du denkst, einer
ja,
stirbt.
Hey,
das ist schon...
Alter, ich habe Hochachtung vor Menschen, die in solchen Situationen so einen klaren Kopf behalten können. Also ich bin in so Stresssituationen, bin ich eigentlich auch gelassen, kann auch so objektiv handeln, aber ich habe zum Beispiel, als bei mir in der Familie jemand einen epileptischen Anfall bekommen hat, war ich auch überfordert, weil das dann halt auch noch diese persönliche Bindung man da hat und versucht dann zu agieren und weiß dann nicht, wie man handeln soll richtig. Und habe dann halt eigentlich den größten Fehler gemacht. Aber ich konnte es auch nicht zuordnen. Ich wusste nicht, dass sie einen epileptischen Anfall hat, weil ich es zuvor noch nie gesehen hatte.
Und was ist der größte Fehler? Also jetzt für Leute, die sowas mehr erleben.
Ich habe meine Finger in ihren Mund getan. Weißt du, dass sie nicht die Zunge abbeißt. Und meine Daumen. Und
warum
weißt du,
darf man das nicht tun?
Weil das Ding ist, bei einem epileptischen Anfall ist es so, dass es reicht nur eine Gehirnzelle aus, die Disco-Party macht. Die dreht durch und sendet Signale an alle umliegenden Gehirnzellen. Und dann findet so gesehen eine Muskelanspannung statt. Deswegen sind auch, die ziehen dann den Körper zusammen, die zittern, weil jeder Muskel eine Info bekommt, anspannen. Und die spannen dann komplett an, deswegen haben die auch immer diesen, weißt du, die geben dann diesen Ton von sich, weil die auch die Lunge, so gesehen die Muskulatur, kontrahiert und man die Luft rausdrückt. Und das geht dann so lange, bis das Gehirn gar keinen Sauerstoff mehr bekommt und dann sagt der Körper, reagiert dann halt wieder rational und sagt, oh oh, Alarmsituation, wir können sterben, aufhören. Und dann, wupp. Wow. Hört dann so gesehen der Anfall aus. Deswegen sind die nicht bei Sinnen. Und wenn du deine Hände halt in den Mundraum legst, das ist der Musculus masseter, das ist der stärkste Muskel im Körper, in Größe und Relation halt. Und da sind die Finger ab. Und dann kann sogar noch der Finger in Rachen und dann Ciao Kakao. Also das ist sehr, sehr gefährlich, ja.
Ja und, gut, aber in so einer Paniksituation, das ist immer das Problem, weil die Leute sagen, naja, ich hätte so, ich hätte hier. Und du denkst so, Digga, also,
ja.
Weißt du, das kann man immer schön nachher sagen, ich hätte so, ich hätte hier. Ich finde das erstaunlich, wenn Leute das schaffen, ruhig zu bleiben. Ich habe, glaube ich, aber schon mal erzählt, ich habe ein Video gesehen von jemandem in einem Zoo in Australien. Da war so eine Art, ja, Zoopflegerin, die war bei dem Krokodil im Becken. Warum auch immer. Dämliche Idee. Und man konnte aber so von der Seite, es war irgendwie so ein kleiner Privatzoo, konnte man rein in dieses Becken. Und die Tür war auch auf. Und draußen standen halt ein paar Zuschauer und dann ist die Frau, das Krokodil hat die Hand geschnappt und hat diese Rolle begonnen. Ne, die Rolle, mit der man...
Die Todesrolle.
Die Todesrolle,
das Fleisch mit der man abreißt.
Genau. Ne, die Krokodile können ja nicht kauen und deswegen machen die diese Rolle und reißen so gesehen das Fleisch auseinander. Was natürlich absoluter Horror ist. Ne? Also das möchte man ja nun wirklich nicht. Und der einzige Weg, sie daran zu hindern, ist halt das Krokodil an dieser Rolle zu hindern. Und dann war draußen, stand dann in den Kommentaren, Ex-Marine, keine Ahnung, ob das stimmt, ein Typ, der ist dann halt einfach in dieses Becken gesprungen, ein normaler Zuschauer, ohne eine Sekunde zu zögern, hat sich auf dieses 4 Meter, 5 Meter lange Krokodil gesetzt und hat es davon abgehalten, sich zu drehen. Und dann kam ein anderer Mann und stand außen, direkt neben dem Becken, während der andere das Krokodil festhielt und wusste, du sahst einfach, wie unterschiedlich Leute ausgeprägt sind, weil der Typ war in kompletter Schockstarre, der wusste überhaupt nicht, was er machen soll.
Klar.
Der hat auch immer so die Hände hochgenommen und so und denkst so, krass, ne? Also diese Frau hat ihre Hand nur behalten, weil dieser eine Typ halt so ein krasser Motherfucker ist, der wirklich in dem Moment weiß, wie man so eine Situation regeln muss.
Ja, also du musst dir jetzt mal vorstellen, du bist Außenstehender. Du siehst das Bild, du siehst das Krokodil, das ist ja schon mal Alarmfunktion. Also allein nur, man hat die Ehrfurcht vor diesem Tier, vor diesem Reptil, wenn man es nur durch die Scheibe sieht. Allein die Größe. Und diese Wucht, auch die Form, ich finde so, Krokodile sind wirklich angsteinflößend. Und jetzt musst du dir vorstellen, du siehst das und du kommst in eine Schocksituation. Das ist ja wirklich ein Schock. Dein Gehirn verarbeitet das in dem Moment. Der sieht das und denkt sich, oh mein Gott, hat's gepackt, dreht sich. Also ich glaube, jede Sekunde fühlt sich an wie eine Stunde in dem Moment. Und dann da noch die Eier zu haben, dafür brauchst du ja die Cojones von des Medalos, el Amor, Stein, Eisen, Erz, um da reinzuspringen, Alter. Ey, also mal ehrlich, würdest du es machen? Weil ein Krokodil, wenn es nach oben schellt mit seinem mit seinem Maul, das gibt dir so einen Gong, da bist du bewusstlos, bist weg. Alter, das ist ja einfach Knochen. Und wenn du dich da noch oben, also Respekt, wirklich.
Definitiv eine Situation, wo du so, ja, also da, ich glaube, da kann niemand für sich sagen, ich würde. Das ist immer das so, weißt du? Nee. Das, ich glaube, das kann man einfach nicht sagen. Weil dafür ist so eine Situation zu speziell. Aber es ist bewiesen, dass Menschen auch von der Veranlagung her, es gibt Fluchttypen, es gibt Typen, die am Ende muss man natürlich sagen, lässt sich, also sehr wahrscheinlich ist unsere heutige Zivilisation auf denen aufgebaut, die vorsichtig waren. Weißt du, ich meine, am Ende sind wir alles nur Kinder unserer Urahnen, so, wir alle. Und auch in der Steinzeit oder Spätsteinzeit oder so, oder im frühen Mittelalter oder was immer, also der frühes Mittelalter ist jetzt zu nah, aber Spätsteinzeit, wo es noch Löwen, Säbelzahntiger gab und Mammuts und die ganze Scheiße, mit der wir uns auseinandersetzen mussten. Da war ja auch Survival of the Fittest, da war auch, es überleben die, die am besten angepasst sind. Und ich glaube schon, dass wahrscheinlich die am ehesten überlebt haben, weil wir sprechen von Zeiten, in denen es keine Medizin gab, außer ein paar Pflanzen und ein bisschen Voodoo-Chakra-Tralala, gab es keine Medizin. Wenn sich ein Säbelzahntiger mit der Kralle erwischt hat und du hast eine Infektion gekriegt, tot, sofort. So, ne? Also die Menschen sind halt viel schneller, viel einfacher gestorben. Und ich glaube, dass letztlich die Menschen, die heute noch da sind, wahrscheinlich auf vielen, vielen Generationen von sehr vorsichtigen und wahrscheinlich eher denkenden Individuen basieren.
Puh, ja, weiß ich nicht.
Also der Typ, der mit dem Speer auf den Tiger zugelaufen ist, der ist nicht mehr unter uns. Das glaube ich wirklich so. Das, natürlich gab es auch da Einteilungen, es gab die Krieger, tralala. Aber ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit, als vorsichtig lebender, zurückgezogener zu überleben, höher war, als dich der Gefahr immer zu stellen. Und dass das wahrscheinlich sogar in unseren Genen irgendwo drin ist. Aber gut, ja, wir haben ja auch ein soziales System entwickelt, um die Scheiße zu überleben. So. Ein Mensch alleine hätte ja nie eine Chance gehabt gegen Tiger oder sonstige Gefahren.
Ja, du musst ja auch bedenken, dass das Immunsystem sich halt natürlich weiterentwickelt hat. Jetzt zum Beispiel Leute, die in armen Regionen leben, die haben ein viel besseres Immunsystem als wir, weil die natürlich mit viel mehr unhygienischen Umständen leben müssen als du und ich. Es gibt ja Generation Sagrotan, die Eltern, die alles desinfizieren, weißt du, wirklich alles desinfizieren, alles muss sauber sein, oh nee, das nicht anfassen, hier nicht hin, nein, du darfst nicht auf dem Spielplatz, geh dir 10-mal die Hände waschen, mach dies nicht, mach das nicht und alles ist wirklich hardcore sauber und das Immunsystem der Kinder ist dadurch natürlich am Arsch, weil die dein Immunsystem entwickelt sich ja, das kann ja nur adaptieren, im biopositiven Sinn, wenn es mit Viren, Bakterien, Keimen, Pilzen in Berührung kommt. Und das in einer Dosis, wo es jetzt nicht... deswegen sind ja gerade so isolierte Völker, wie auch damals die indigenen Völker in Südamerika, ums Leben gekommen, weil die Spanier dort auf einmal ankamen und die haben da halt schon Pest, Cholera, Syphilis alles durchgespielt. Und Erkältungen, Grippeviren in hundertsten Generationen. Und dann kommst du auf einmal in ein Land, die Leute haben damit vielleicht mit diesem Virus oder Bakterium gar keinen Kontakt gehabt. Und zack.
Genau. So hat man die Indianer zur Hälfte ausgerottet. Man hat es nicht mit der Pistole gemacht. Klar, hat man auch. Aber unter anderem hat man damals Decken mit den Pocken verteilt. Oder mit, also man hat den Indianern, sagen wir mal, Sachen zur Verfügung gestellt, in denen man wusste, dass Erreger drin waren, ne? Schlafdecken etc. und hat damit halt ganze Stämme ausgerottet. Wie unmenschlich Menschen sein
können. Wie unmenschlich, was für Arschlöcher, Alter. Was für Arschlöcher. Ich muss wirklich, diese ganzen Kolonialzeiten, das ist so kranke Scheiße gewesen, Alter. Und viele Sachen sind ja nicht mal so lange her, Bro. Weißt du, also sind 150 Jahre, gab es ja auch noch Kolonien, 100 Jahre, vor 100 Jahren wurden ja noch Kolonien übergeben und es gibt ja immer noch Länder, die unter, in Anführungsstrichen, teilkolonial, also so, na, wie soll ich sagen, teilzeitkolonial geführt werden, zum Beispiel Niger, hat ja nicht mal eine eigene Währung. Ist ja immer noch unter, jetzt haben die Militärputsch, aber die haben Franc, ja eigentlich oder? Immer noch eine französisch geführte Währung dort. Das ist schon heftig, ja, Alter.
Die Koloniezeit ist natürlich, also in dem Verbrechen der Menschheit sicherlich unter den Top Ten. Aber das Denken der Menschen damals, also wenn man sich den Film 12 Years a Slave mal anguckt, der vor ein paar Jahren den besten Film-Oscar gewonnen hat, wo du so denkst, ne, das ist nicht weit weg von uns. Also da geht's um die Geschichte eines, Amerika war ja geteilt lange Zeit, wenn es um die Sklaverei zum Beispiel ging, ne? Und es gab halt Staaten, in denen die Sklaverei bereits illegal war und in denen dunkelhäutige, Schwarze, mir wurde letztens, wurde ich nochmal dran erinnert, ich soll Schwarze sagen, in der Schwarze sogar Doktoren sein konnten, arbeiten konnten. Und dann gab es Staaten wie die Südstaaten, ne, Texas, Louisiana und so, wo die Schwarzen halt immer noch als Sklaven gehalten wurden. In der Geschichte geht es um einen hochgebildeten schwarzen Arzt, der entführt wird und versklavt wird. Ja. Und nach einer halben Stunde kommt die erste Szene, wo die Sklaverei so richtig klar wird, wo dann halt so ein Menschenmarkt ist, wo die einfach in so einem Haus eines reichen Sklavenhändlers eine Ausstellung machen. Dann stehen die ganzen schwarzen Menschen, Frauen, Männer, Kinder nackt da und werden halt wie Gegenstände einfach von reichen weißen Plantagenbesitzern untersucht, mit in den Mund fassen, in die Augen fassen, Arme fühlen und so. Und das sieht aus unserer heutigen Sicht fast schon comichaft böse aus, aber es ist exakt so, wie es passiert ist. Man hat sich wirklich keine Gedanken darüber gemacht, dass das unmenschlich ist. Und dann sagt man immer, ja, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Wir sprechen nicht vom Jahr 200 nach Christus. Wir sprechen vom Jahr 1830, 1850.
Ja.
Also faktisch 4 Generationen vor uns. Ur-Urgroßeltern. Ja. So. Oder Ur-Ur-Urgroßeltern, aber das ist ja nichts. Das heißt, wir berufen uns immer so darauf, mein Großvater ist 1918 geboren, meine andere Großmutter 1904. Das heißt, deren Großeltern haben noch zu einer Zeit gelebt, als Sklaverei noch was völlig Normales war. So, wo man sich gar keinen Gedanken darüber gemacht hat. Klar, in Deutschland war das nicht so häufig, oder war es in dieser Art und Weise, weil ja, wir jetzt auch keine, also Deutschland gehört jetzt nicht zu den, glaube ich, Sklavereiländern wie jetzt in Amerika, wo sie einfach, die sind ja nach Afrika gefahren, haben Menschen eingesammelt und sie versklavt. Und das über Jahrhunderte. Und bis zum heutigen Tag geht dieser Riss durch die amerikanische Gesellschaft, weil natürlich viele Schwarze des heutigen Amerikas Nachkommen von Sklaven sind.
Ja.
Und ich war nie in Amerika, aber ich habe Verwandte dort und man muss nicht so tun, als wäre die Situation zwischen Schwarz und Weiß dort eine entspannte Situation. Oder als wäre das, na, also als wären da alle irgendwie gleich. Das sind sie nicht. Und die Gefängnisse, die Gefängnisstatistiken, Kriminalitätsstatistiken, Armutsstatistiken etc. sind fast immer zum negativen Teil mit den Schwarzen belastet. Also weil einfach sie sehr viele gesellschaftliche Nachteile haben, oft.
Mhm.
Und ja, du musst, das sind Auswirkungen von Dingen, die die Amerikaner vor 200 Jahren getan haben.
Ja, ich glaube halt auch, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Also für mich persönlich, wenn ich mir denke, Alter, du bestimmst, dass du die Herrenrasse bist und gehst einfach in ein Land und sagst, ihr seid weniger wert.
Du sprichst gerade mit Deutschen, ich kann mir das auch nicht vorstellen.
Bitte?
Du sprichst gerade mit einem Bio-Deutschen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Ja, dass man...
ja, Rassismus ergibt natürlich auch überhaupt keinen Sinn, aber er ist ja... Also am Ende glaube ich, dass das auch auf unsere ganz frühe Vergangenheit zurückgeht. Weißt du, Menschen haben sich zu Zeiten, als die Steinzeit noch war und es Neandertaler gab und so, da fragt man sich auch bis heute, haben sich die heutigen Menschen oder der Vorgänger unseres heutigen Menschen zum Beispiel mit den Neandertalern gepaart und so. Und es gibt Hinweise, dass das passiert ist, also dass wir auch Neandertaler-Gene in uns haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass Menschen sich schon immer dadurch abgegrenzt haben, indem sie andere erniedrigt haben oder zumindest sozial ausgegrenzt haben. Wir haben unsere eigene Gruppe gepflegt und die andere Gruppe gehasst. Und das war vor ganz, ganz, ganz langer Zeit, als man um Ressourcen gekämpft hat, als man im Winter verhungert ist noch, hat das Sinn gemacht, sozial. Und das ist irgendwann in Rassismus gegipfelt. man weiß gar nicht, wann Rassismus den Anfang genommen hat. Ob es das wirklich schon, also man weiß nicht, ob die Steinzeit-Vorfahren, die wir hatten, rassistisch gegenüber zum Beispiel den Neandertalern waren, so dass die die als weniger wert gesehen haben. Was man weiß, ist, dass wir sie offensichtlich überlebt haben. Also weil wir der Umwelt besser klarkamen. Weil wir irgendwie Entscheidungen getroffen haben, mit denen den Neandertaler, deren Gehirn kleiner war, nicht klargekommen sind. Sonst würde die Welt heute von Neandertalern regiert werden, nicht von Homo sapiens. Und dieser Effekt, dass Menschen sich von anderen abgrenzen, führt dann irgendwann, wenn es religiöse, optische oder sonstige Unterschiede gibt, zu Rassismus. Und das ist der Kern allen Übels in der Gesellschaft. Besonders in einer Welt wie heute. Wir sprechen ja in einer Welt, in der die Menschen überall verletzt sind. Alles ist global. Trotzdem gibt es überall Rassismus.
Ja, ich meine, sorry, Bruder, ich bin von Rassismus ja betroffen. Weißt du? Also, ich habe das ja durchlebt im Leben. Und als Kind habe ich mir schon immer die Frage gestellt, so, hä, warum? Also, was habe ich denn falsch gemacht? Weil den einzigen Fehler, den du ja in den Augen der Rassisten machst, ist, dass du in eine Familie reingeboren wirst, in eine Kultur reingeboren wirst, für die du kannst es ja nicht mal selber entscheiden. Weißt du, du kannst ja nicht entscheiden, wenn du auf die Welt kommst, in welcher Familie möchte ich geboren werden oder welche Kultur will ich haben, etc. Du kommst einfach auf die Welt und du bist für diese Menschen weniger wert. Weil die dann sagen, du hast es nicht verdient oder verlass dieses Land, wir brauchen dich hier nicht, wir wollen dich hier nicht. Aber wenn man halt einfach auch mal in der Geschichte ein bisschen nachschaut, siehst du das halt so, die ganzen europäischen Länder eigentlich zu ihrer Macht gekommen sind, indem sie alle anderen Länder jahrhundertelang ausgebeutet und ausgeraubt haben. Also in puncto wirklich, also Güter, Edelsteine, Öl und natürlich auch Wissen. Ja, also guck mal, allein nur die Opiumkrise in China damals. Also die Engländer wollten von China damals eins, Tee. Am Anfang haben sie noch mit Silber gehandelt und später haben sie dann umgeswitcht auf Opium und haben China vollgebombt mit Opium. Und weil China irgendwann gesagt hat, hey, wir verbieten das hier, weil das ganze Land gespalten war auf einmal, es gab überall diese Opiumhöhlen, haben die halt dann einen Krieg losgelegt, Alter. Also musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Engländer wollten ja auch so mit diesem ganzen Opium China ruinieren, China kaputt machen. Weißt du, und das Gleiche war in Indien. Wurde ausgebeutet, auseinandergenommen. Und das haben ja alle Länder gemacht. Weißt du, Spanien, Portugal, Belgien, Deutschland, Frankreich. Allein was Frankreich damals in Nordafrika gemacht hat.
Ja, weißt und du? Jetzt wechseln wir in den Präsens.
Genau, und jetzt beschwerst du dich darüber, dass diese Länder auch irgendwann mal sagen, so hey, wir wollen vielleicht auch mal auf einen normalen Standard kommen, weil das konnten wir nicht, weil wir jahrhundertelang entweder versklavt, auseinandergenommen, ausgenutzt oder beherrscht worden sind.
Ja, aber das genau, was du gerade sagst, existiert immer noch, nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. In jedem Handy, das du benutzt heutzutage, in jedem Smartphone zum Beispiel, steckt Coltan drin. Coltan ist eine seltene Erde oder ein Erz oder sowas, jedenfalls ein wichtiger Stoff zur Herstellung von Smartphones. Wo findet man das? In Afrika, besonders in Kongo und ich glaube Nigeria. Da stehen die Leute knietief in giftigem Schlamm, Kinder, und fiddeln diese Scheiße aus dem Boden raus, um das dann für gar kein Geld an Großhändler, chinesische Großhändler und so zu verkaufen, die das dann an große Firmen verkaufen, um dann Handys herzustellen. Und das klingt jetzt hier so, als wären wir der große WWF-Podcast, aber es hat sich nichts geändert. Weißt du, Afrika ist das bodenschätzreichste Land der Erde.
Ja.
Und trotzdem auch das ärmste mit Abstand. Den meisten Krankheiten, mit der meisten Kindersterblichkeit.
Der ärmste Kontinent.
Mit Abstand der ärmste Kontinent. Weitem Abstand. Und wir haben als Menschheit nichts daraus gelernt. Wir beuten das so lange aus. Und dann, wenn die Leute zum Beispiel, deswegen diese ganze Flüchtlingskrise, ja, natürlich gibt es kriminelle Flüchtlinge und so, aber was glaubst du, was die Menschen in Afrika empfinden, wenn sie unseren Wohlstand sehen, für den sie im Dreck stehen, verhungern und verdursten und dann sehen, wie wir uns darüber beschweren, dass unser neues iPhone 16 noch nicht da ist? dass sie vielleicht ja. den Wohlstand, den sie erst möglich machen, auch haben möchten. Das denken viele Leute irgendwie nie. So, weißt du, wenn sie über Flüchtlingskrise oder über Ausländer hetzen, so, wo ich immer denke, seid ihr eigentlich doof? Also unser Wohlstand, das, was wir heute hier haben, ist auf Rücken dieser Menschen erbaut worden. Und zwar nicht vor 200 Jahren, sondern immer noch. Jetzt im Jahr 2024 existiert das immer noch genauso. Und alle sind unschuldig. Die großen Firmen, die die Handys bauen, sind unschuldig, weil sie kaufen es ja nicht von diesen Menschen, sondern sie kaufen es über Mittelsmänner. So dass sie sagen können, hey, wir haben damit doch nichts zu tun. Wir kaufen nur Produktionssachen, die wir brauchen. So. Wo die herkommen, ja, ne? Das ist krass. Aber es ist, am Ende, bei jedem Handy, das wir kaufen, steckt mit Blut drin. Und trotzdem kaufen wir es. Ich auch.
Ja.
Also ich bin nicht besser als jeder andere.
Ja, absolut. Du bist ja auch abhängig, Digga. Du kannst ja auch, du kannst ja jetzt auch zum Beispiel nicht sagen, ich lasse es weg. Weißt du? Aus Protest. Und seien wir mal ehrlich, Protest ist auch immer so, ist immer temporär. Weißt du, man macht das, man denkt sich so, ah shit, aber dann kommst du wieder in dieses Hamsterrad mit deinen alltäglichen Problemen und bist dann so, ja okay, scheiß drauf. Weißt du, dann kommt
halt
dieser Moment.
Ja, und dein individueller Protest interessiert halt auch keinen. Also bei Apple oder bei HTC oder so weint jetzt keiner, wenn ich denen schreibe, ja, ich habe euer neues Handy nicht gekauft. So funktioniert, also klar kannst du das machen, aber das bringt halt nichts. Das rettet keinen. So, ne? Man kann nur gesellschaftlich gucken und erst recht politisch zum Beispiel, ne, dass unsere Politiker dafür sorgen. Und deswegen wähle ich zum Beispiel unter anderem auch Grün, wo mir immer Leute sagen, bist du doof, warum machst du das? Für mich als gut verdienende Menschen ist das nicht positiv, weil die Grünen natürlich Reichensteuer etc. solche Dinge wollen. Auf der anderen Seite, gesellschaftlich halte ich es so richtig. Weil einfach die grüne Politik die einzige Politik ist, die irgendwie am Ende der Gemeinheit dient und nicht nur der bundesdeutschen Gemeinheit, sondern allen Menschen. Den Planeten besser zu behandeln. Die Menschen auf dem Planeten besser zu behandeln. Und wenn mich das mehr Geld kostet, dann ist das halt so.
Ja, also für mich ist zum Beispiel in puncto Politik, ich würde jetzt gerade gar nichts wählen.
Das ist immer schlecht.
Ja, aber ja, Bro.
Wenn du gar nichts wählst, gibst du halt den Falschen deine Stimme. Dann wähl irgendeinen Quatsch.
Ja, nee, warum soll ich irgendeinen Quatsch wählen? Weißt du, für mich ist
dann
zum Beispiel
irgendwas aus den sonstigen, ich weiß nicht, die Kleingärtnerpartei oder die Partei der Alten oder so ein Scheiß.
Ja, auf sowas läuft es dann wahrscheinlich auch hinaus. Aber ich kann mich jetzt zum Beispiel mit gewissen Parteien leider nicht mehr identifizieren, Digga. Weißt du, weil ich gucke mir das dann immer an und
Nein, ich will auch nicht. Aber nicht wählen ist Wahlen funktionieren ja prozentuell. Und wenn du deine Lohrecht hat was sehr Kluges gesagt bei Hotel Matze. Er hat gesagt, es müsste die Möglichkeit geben, nicht zu wählen, sondern zu sagen, wen ich ausdrücklich nicht haben möchte. So gesehen, meine Stimme verfallen zu lassen, aber zu sagen, dieser Partei wird diese Stimme nicht zusätzlich angerechnet.
Ja.
Weil die prozentuale, wenn du nicht wählst, bleibt ja die Wahlverteilung, ändert sich dadurch, dass deine Stimme nicht mit eingeht. Und damit bleibt der prozentuale Anteil, den die Falschen bekommen, ob es jetzt die Rechten sind, das mag ja jeder sehen, wie er möchte. In meinem Fall würde ich sagen, die Rechten sollen es nicht bekommen. Er steigt damit. Und deswegen ist die Idee, was er da vorgeschlagen hat, wird natürlich nie umgesetzt werden. Das wird Politik niemals umsetzen.
Ja, nur
aber es ist
tatsächlich
eine gute Idee.
Ja, nur derzeit habe ich einfach nicht das Gefühl, dass ich von irgendwas überzeugt bin. Weißt du, oder sag, weil guck mal, zum Beispiel, ich habe früher auch die Grünen gewählt, habe ich gemacht. Und weil die halt immer so für Peace waren, weißt du, auch so Frieden und allem drum und dran. Und jetzt macht mich das halt so, ich bin so im Zwiespalt, weißt du, weil ich bin da schon Pazifist und
außerdem ja, will deinen Parkplatz haben, dann nicht.
Ja, aber dann hat das auch verdient, der Bastard, Alter. Nein, aber Bruder, deswegen, also es gibt so viele Sachen, die dafür sprechen, viele dagegen. Vielleicht ändert sich das auch in den kommenden Monaten, wenn wieder Wahl ist, weißt du, und andere Leute aufgestellt werden in den Parteien, die vielleicht auch ein anderes Parteiprogramm oder ein paar Sachen ändern. Aber mit dem aktuellen Stand finde ich es auch gerade, ehrlich gesagt,
schwer. Kann man ja auch nicht happy sein. Ampelregierung ja. nicht cool, Zustand ja. Deutschland nicht cool. Ich verstehe, dass die Leute unhappy sind. Aber ja. grundsätzlich zu sagen, ich wähle linke Politik oder grüne Politik, so, das kann man ja schon für sich entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Und dass man sagt, ich will keine rechten Politiker im Bundestag haben, das kann man für sich auch entscheiden. Und dann kann man wählen, was immer man möchte, solange du denen die Stimme nicht gibst.
Ja, natürlich musst du letztendlich wählen. Ja, ich gebe dir recht, du hast absolut recht, ja. Aber ich sag ja nur, jetzt mit meinem jetzigen Gefühl bin ich gerade so, wenn jetzt Bundestagswahl wäre, dann wäre ich so, boah, Alter, boah, also, ja, wem denn jetzt? Weißt du? Also, ist gerade echt ein bisschen schwer. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ändert sich das ja. Vielleicht auch eine Message an alle Politiker.
An alle Politiker, gibt euch mal wieder ein bisschen Mühe.
Glaubst du, die hören unseren Podcast? Alter, glaubst du, es gibt, glaubst du, glaub Olaf schon. Scholz?
Ich glaube, Kevin Kühnert und Olaf Scholz sitzen gerade zusammen. Ricarda Lang ist da. Alice ist auch da. Ne, ja. Weil die machen, eigentlich machen die gemeinsame Kanasterabende. Viele wissen das nicht. Im Partykeller von Alice Weidel, dann holst du so schöne braune Brezel. Und Höcke kommt, alle sind da, alle sitzen zusammen, dann gibt's eine schöne Maß, dann kommt hier der Bayern-Depot kommt auch noch, alle sind zusammen und freuen sich.
Das ist die beste Verschwörungstheorie. Und dann machen die so kollektiv aus, okay, hör mal zu, du sagst diesmal, hey, wir machen das und das. Ja, Mann, geile Idee, Alter. Und dann geh ich hoch und dann sagt einer von unserer Partei, nee, das läuft gar nicht. Nee, das ist dann vielleicht zu übertrieben. Vielleicht sollt ihr sagen, oh, das finde ich aber ganz schön unfair. Und dann, vielleicht brauchen wir noch jemanden, der weint im Bundestag und irgendwas. Also, stell dir mal vor,
und dann brüllt alles weiter. Ich will mein Schnitzel. Ich will, dass mein deutscher Schnitzel, das hat sie gesagt. Das
könnte ich mir vorstellen,
dass das bei so einem besoffenen Kanasterabend rumgekommen ist. Mhm. Schreibt uns, ob ihr glaubt, dass das so ist. info@bastianbielendorfer.de. Das war die neue Folge Bratwurst und Backlava. Wir gehen jetzt zurück in unseren Kanasterabend und entscheiden über die Zukunft Deutschlands. Passt auf euch aus. Wir sind raus.
Peace.